Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 540.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Ein Strafprozess am Landgericht Frankfurt an der Oder. Ein Mann hat in einem Jeansshop ein Messer gezückt und eine Jacke mitgehen lassen. Der Tatvorwurf ist klar. Es ist nicht sein erster Raub. Unklar dagegen ist, ob ihn seine Alkoholsucht zur Tat getrieben hat und er daher nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden soll, sondern zur Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Der psychiatrische Gutachter, den das Gericht fast immer hinzuzieht, wenn es um die Schuldfähigkeit eines Angeklagten geht, hält eine Klinikunterbringung für sinnlos. Eine Veränderung sei nicht zu erwarten, weil der Mann in seiner Kindheit keinen moralischen Kompass entwickelt habe. Der Strafkammervorsitzende widerspricht. Die Körpersprache des Mannes, sein zusammengesunkener Oberkörper und der zu Boden gerichtete Blick zeige ihm, dass er sich die ganze Zeit zutiefst schäme. Dann wendet sich der Richter direkt an den Angeklagten. Auch wenn Sie noch einmal rückfällig geworden sind, wir lassen Sie nicht fallen.
Rechtsprechen allein genügt nicht mehr. Das neue Rollenverständnis von Richtern. Ein Feature von Merle Hilbk.
Mein Name ist Björn Jesse. Ich bin Vorsitzender Richter am Landgericht Frankfurt-Oder. Ich leite die Wirtschaftsstrafkammer, die zugleich auch allgemeine Strafkammer ist. Wie im richtigen Leben geht eigentlich alles leichter, wenn man den anderen das Gegenüber erstmal so sein lässt, wie sie oder er halt gerade ist. Wir haben ja die Stellung, durch unser Amt, durch unsere Aufgabe, die Autorität mit den Leuten irgendwie umzugehen. Und niemand möchte einfach so behandelt werden. Ich muss mir nicht alles gefallen lassen, aber genauso muss ich die Zeuge der Zeuge, auch die Angeklagte oder der Angeklagte, nicht alles gefallen lassen. Also ein empathischer Umgang, glaube ich, ist einfach demokratische Notwendigkeit.
Björn Jesse ist in Frankfurt-Oder nicht nur wegen der verschiedenfarbigen Socken bekannt, die er immer trägt, sondern auch wegen seines respekteinflößenden Verhandlungsstils. Ein Respekt, den er nicht durch autoritäres Auftreten gewinnt, sondern durch eine besondere Ehrlichkeit und Zugewandtheit, mit der er Angeklagten und Zeugen deutlich macht, dass er sie ernst nimmt. Mal ermutigt er eine verzagte Zeugin, lobt einen Polizisten, der den Täter am Tatort ganz allein beruhigen konnte, mal bremst er mit sanfter Ironie den Gutachter, der sich in Abschweifungen über das freudsche Über-Ich verliert. Und bringt damit die Wachtmeister, die seit Stunden regungslos neben dem Angeklagten verharren, zum Lächeln.
Ich habe Jura studiert, ich kann die Gesetze anwenden und dann bin ich berufsempath geworden, wie gesagt. Ich bin aber nicht klüger vom Himmel gefallen als alle anderen. Ich glaube nicht, dass wir in der Hauptverhandlung Widerstände brechen können. Vielleicht ist es leichter, Widerstände zu umgehen. Wer nicht will, der will halt nicht. Aber irgendwas will jeder. Und häufig genug gelingt es auch bei Menschen, die einen anderen Plan haben, diesen Menschen doch noch Informationen, ja, manchmal kann man es fast sagen, zu entlocken. Und ich glaube, das ist dann die in menschlicher Hinsicht interessante Aufgabe, die Menschen, die da zu uns kommen, so zu nehmen, wie sie so sind.
Björn Jesse hat vor seiner Karriere als Richter über den Verbrechensbegriff im Kontext des Internationalen Strafgerichtshofs promoviert. In seiner Dissertation ging es um die Frage, wie Völkermord und Kriegsverbrechen im internationalen Kontext sanktioniert werden können. Ein kritischer Denker, der danach am Landgericht Berlin Prozesse zu Clankriminalität, sexuellem Missbrauch von Jugendlichen und aufsehenerregenden Mordfällen leitete. Seine Urteilsbegründungen wurden gerne in den Medien zitiert, weil er sie mit Ermahnungen und Ermutigungen, mit klaren Worten an die Angeklagten verband. Auch außerhalb des Gerichtssaals äußerte er sich gegen Missstände, warnte im Berliner Abgeordnetenhaus vor einer Datensammelwut in Sachen Telefonüberwachung. Vor 4,5 Jahren entschied er sich, an ein Landgericht außerhalb der Hauptstadt zu wechseln, wo alles ein bisschen überschaubarer ist. Die Dimension des Gerichtes und der Verfahren, die Medienöffentlichkeit, das gesellschaftliche Umfeld, der Kollegenkreis. Mit seinem pädagogischen Verhandlungsstil und subtilem Humor macht der Strafkammervorsitzende allen Prozessteilnehmern verständlich, was in der Verhandlung gerade vor sich geht, und sorgt auch an diesem Tag für Überraschung bei den Zuschauern. »Klingt gar nicht wie ein Richter«, sagt eine Jurapraktikantin, die zum ersten Mal eine Verhandlung von Björn Jesse erlebt. Wer in einer Gerichtsverhandlung sitzt, dem wird bewusst, dass das Bild, das Krimis und Fernsehserien von Richtern zeichnen, wenig mit der Realität zu tun hat. Ihr Auftreten heute ist weit entfernt von der strengen, emotionslosen Autorität von Robenträgern, die das Image von Richtern bis heute bestimmt. Obwohl im Gefolge der 68er-Bewegung kurz eine kritische Justizsoziologie aufkam, ist der Rechtsstaat für die Wissenschaft in Deutschland weitestgehend ein blinder Fleck geblieben. Bekannt wurde damals vor allem die Studie »Die Hüter von Recht und Ordnung« von Wolfgang Kaupen, die 1969 erschien.
Und da ist eigentlich so eine Art Bild entstanden, auch über Justiz, dass er ja, das Konservative, das Beharrende, das Ordnungsstiftende, das Patriarchale in den Vordergrund rückt. Und im Grunde genommen wurde darüber eigentlich übersehen, dass wir ja doch mit der Entwicklung des Rechtsstaats eine gesellschaftliche Öffnung, eine gesellschaftliche Pluralisierung, eine Demokratisierung von Gesellschaft mitgestaltet haben und dass da ja wesentlich auch die Justiz daran beteiligt war.
Berthold Vogel ist Leiter des Soziologischen Forschungsinstitutes Göttingen. Als er erlebte, wie in den letzten Jahren rechte Parteien weltweit erstarkten und auch in Deutschland der Rechtsstaat keine Selbstverständlichkeit mehr zu sein schien, wollte er wissen, wie Richter ihre Rolle in dieser neuen Wirklichkeit sehen. Zwischen 2017 und 2020 befragte er Justizjuristinnen und Juristen aus allen niedersächsischen Gerichtsbezirken zu ihrem Selbstverständnis und zu den Aufgaben und Herausforderungen in ihrem Gerichtsalltag.
Wir wollten wissen, wie gestaltet sich eigentlich eine institutionelle Kultur in der Justiz und hatten dabei unterstellt, dass eben die Träger dieser institutionellen Kultur im Wesentlichen die Richterinnen und Richter selbst sind. Also wir wollten sehr stark auf die Akteure schauen und haben danach gefragt, was war deren Motivation, überhaupt in die Justiz zu gehen? Wie blicken sie auf ihre eigene Rolle? Wie schauen sie auf die Gesellschaft? Was sind bestimmte Erwartungen, die sie an den eigenen Beruf haben? Inwieweit können diese Erwartungen erfüllt werden? Und dann aber auch die Frage, wie glauben Sie eigentlich, dass Sie von Gesellschaft wahrgenommen werden? Also wie tritt Gesellschaft auch die Justiz gegenüber? Wie ist das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Justiz generell?
Obwohl er sicher war, dass sich die Richterschaft gegenüber den 60er Jahren stark verändert hatte, war Vogel doch überrascht, wie wenig die meisten dem Bild vom autoritären Robenträger entsprachen.
Davon haben sich doch die allermeisten, also wirklich der große Teil, deutlich distanziert. Und es ging eher um die Frage, wie finden wir gute Kommunikationsformen von Recht? Wie wird Rechtsstaat transparent? Wie wird er sichtbar? Auch die Frage, auf welcher Augenhöhe kommuniziert man mit den Bürgerinnen und Bürgern? Und vor allen Dingen auch das Empathische, also das sich hineinversetzen können in Lebenssituationen, in Lebenslagen von Leuten, die beklagt sind, die mit bestimmten Problemen konfrontiert sind, die nicht die eigenen sind. Also wie gelingt es eigentlich da, den Rechtssuchenden, wenn man das mal so sagen möchte, dann auch gerecht zu werden?
Den größten Unterschied aber fand Vogels Interviewteam im Selbstverständnis der Richter, die sich nicht nur Gedanken über ihr Verhalten und ihre Rolle im Prozess gemacht hatten, sondern vor allem über ihre Rolle in der Gesellschaft und wie sie selbst dem Misstrauen gegen den Staat und gesellschaftlicher Verrohung entgegenwirken könnten.
Um das vielleicht so auf den Punkt zu bringen, die Richter, mit denen wir gesprochen haben, haben sehr viel gesellschaftlicher gedacht und in sozialen Bezügen und in sozialen Beziehungen gedacht, als ich das als Soziologe im Vorhinein erwartet habe. Wir waren in sehr vielen Gesprächen sofort eigentlich bei einer sehr kritischen, interessanten, offenen Debatte über gesellschaftlichen Wandel, über wie hat sich das eigentlich verändert mit den Leuten, die heute zu Gericht kommen, was hat sich selber in den Gerichten auch verändert, wie versucht man auch Strukturen in den Gerichten zu verändern, wie hat sich das Personal verändert.
Steffen Moschkowski ist Pressesprecher des Landgerichts Cottbus. Vor 6 Jahren wurde er zum Richter ernannt und von seinem Dienstherrn gefragt, ob er nicht die Arbeit des Gerichts nach außen hin kommunizieren wolle.
Ich glaube, dass es wichtig ist, eine Kommunikation nach außen zu haben. Ja? Also nicht eine Nummer auf der Homepage zu haben, wo dann niemand erreichbar ist, sondern schon eine aktive Kommunikation dann auch bei Nachfragen. Es ist natürlich, dass Pressevertreter in der Regel keine Volljuristen sind, also das nicht gelernt haben und dann das ein oder andere Mal Dinge erläutert werden, erklärt werden, einfach zum besseren Verständnis, wo man dann doch auch häufig merkt, dass dieser juristische Hintergrund nicht da ist.
Wie Steffen Moschkowski arbeiten heute an allen großen Landgerichten in Deutschland als Pressesprecher abgeordnete Richter daran, Urteile zu erklären. Diese Vermittlung hält der Cottbuser Richter für eine der zentralen Aufgaben in der Justiz heute. Denn nicht nur das Wissen über die Arbeit und Funktionen von Richtern sei zurückgegangen, auch das Gespür dafür, dass ein Gericht kein Ort ist, wo Flipflops und Motto-T-Shirts angebracht sind und wo man fluchen kann wie in einer Kneipe, sei bei Prozessbeteiligten nicht vorauszusetzen.
Da muss man doch dann das ein oder andere Mal darauf hinweisen, wo wir hier sind in einem Gerichtsgebäude und versuchen, die Leute zu beruhigen, mitzunehmen, einzuwirken und um mitzuteilen, dass sie zu Wort kommen. Aber das Schreien oder Beleidigungen, dass das hier nicht geduldet wird. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass es was mit der Institution Gericht zu tun hat, sondern dass wir vielleicht einen gesellschaftlichen Wandel haben, der sich eben auch hier zeigt, also der nicht Halt macht vor der Gerichtstür.
Kommunikation ist auch für Kathleen Labitzke vom Landgericht Frankfurt-Oder eine der wichtigsten Aufgaben der Gerichte. Zum einen im Kontakt nach außen mit Presse und Besuchern, zum anderen mit den Prozessbeteiligten, denen die Zivilrichterin jede ihrer Entscheidungen erläutert.
Wir erklären unsere Entscheidungen nur. Wir machen nicht dafür Werbung, wir machen hier auch keine Politik. Und natürlich sind dann auch so polarisierende Sachen, spielen dann manchmal eine Rolle. Allerdings nicht in dem, was wir machen, sondern in dem, was wir zu berücksichtigen haben. Beispielsweise, wenn der Angeklagte einem großen medialen Interesse ausgesetzt war, dann ist das in der Strafwürdigung mit zu berücksichtigen, weil das ja auch einen Druck erzeugt.
Kathleen Labitzke ist klein und schmal, ihre Stimme sanft. Damit fällt sie am Gericht nicht besonders auf, denn ein Großteil der Richterschaft ist mittlerweile weiblich. Für sie vermittelt sich Autorität nicht durch autoritäres Verhalten, sondern durch Neutralität. Die Art, wie die Leute ihr gegenübertreten, habe keinen Einfluss auf ihre Entscheidung, sagt sie. Obwohl diese Art immer respektloser wird.
Es gibt auch die Tendenz immer mehr, dass man auch persönlich angegriffen wird oder dass auch die Schriftsätze der Anwälte manchmal persönlich ein bisschen beleidigend werden oder etwas schroffer werden. Aber es liegt ja auch in unserer Berufsbezeichnung, dass wir objektiv bleiben müssen. Also sowas, man liest es nicht gerne, aber es hat keinerlei Auswirkungen auf das, was man dann macht.
Doch wie lernen Richter diese Objektivität, wenn sie gleichzeitig Berufsempathen sein sollen? Wenn sie eben keine Justizautomaten seien? Wie ermitteln sie Sachverhalte, wenn Angeklagte und Zeugen die Aussage verweigern? In den preußischen Backsteingebäuden des Landgerichts Cottbus hat Stefan Fiedler vor mehr als einem Vierteljahrhundert seine Karriere als Strafrichter angefangen. Heute ist er Vorsitzender der zweiten großen Strafkammer. Ungeachtet der Respektlosigkeit von Prozessbeteiligten, objektiv und gleichzeitig empathisch zu bleiben, war für den gebürtigen Berliner ein Lernprozess.
Ich glaube, dass gerade die Tätigkeit als Strafrichter in der Hauptverhandlung die Schwierigkeit hat, spontan mit solchen Situationen umzugehen. Und dass das eine der größten Herausforderungen ist. Und ich weiß nicht, wie man das trainieren kann, ob man das trainieren kann. Ich habe jedenfalls noch an keinem Training gar nicht mal teilgenommen, das einen da vorbereitet, sondern das ist, glaube ich, aus einem selbst heraus muss man versuchen, das Beste daraus zu machen und aus vielleicht aus den eigenen Fehlern zu lernen.
Doch wie sieht diese empathische Learning-by-Doing-Prozessführung aus?
Ich glaube, dass ich versuche mitzubekommen, wo das Problem liegt. Ob das jetzt jemand ist, der einfach vielleicht sich nicht wohlfühlt in der Situation vor Gericht, der vielleicht oder die vielleicht nicht mit den Beteiligten in einem Raum sein möchte. Es kann sein, dass es jemand ist, der tatsächlich den Staat oder das Gericht als solches ablehnt. Es kann sein, dass es andere Probleme gibt, wie die Furcht, vielleicht was Falsches zu sagen. Und meine bisherigen Erfahrungen waren, dass es manchmal im Gespräch gelingt, wenn man nachfragt, wo das Problem eigentlich ist.
In seiner Funktion als Richter entscheidet Stefan Fiedler auch über die Unterbringung im Maßregelvollzug. Das heißt, in der geschlossenen Psychiatrie oder einer Suchtklinik. Seiner Beobachtung nach nehmen die Fälle zu, bei denen er es mit psychischen Auffälligkeiten zu tun hat. Richter ist er nicht aus Karrieregründen geworden. Nach seiner steuerrechtlichen Promotion hätte er auch in einer Großkanzlei arbeiten und ein Vielfaches verdienen können. Doch er wollte das Gefühl haben, gesellschaftlich selbst etwas mitgestalten zu können.
Ich fand interessant, die Perspektive zu haben, über Fälle zu entscheiden. Und je länger ich das mache, desto mehr denke ich, dass die Entscheidung richtig war.
Während früher so im Grunde die allerbesten Juristen immer in die Justiz wollten, auch weil man da ganz ordentlich verdiente, so ein Vergleich, ist es heute doch durchaus so, dass wem es vor allen Dingen auch eben um spannende Sachen, aber auch ums Geldverdienen geht, der geht natürlich eher in die Anwaltschaft, in die Top-Kanzleien. Und diejenigen, die eben unabhängig arbeiten wollen, die eben auch gerade soziale und ethische und denen der Rechtsstaat eben wichtig ist, die interessieren sich für die Justiz.
Eine persönliche Beobachtung ohne wissenschaftlichen Beleg, räumt Anne Sanders ein, die an der Uni Bielefeld den einzigen Lehrstuhl für Justizforschung in Deutschland hat. Denn es gibt keine Statistiken, keine fächerübergreifenden Forschungen zu diesem Thema, kaum Studien.
Justizforschung wird von einzelnen Kolleginnen und Kollegen in einzelnen Projekten gemacht, aber sozusagen die übergreifende Justizforschung ist eher selten in Deutschland. So. Das heißt, wir haben auch wenig Daten zu diesen Fragen.
Dennoch ist klar, in einer sich wandelnden und zunehmend polarisierten Gesellschaft muss die Justiz bürgernäher werden. Etwas, das in den europäischen Nachbarländern bereits mehr im Blick zu sein scheint.
Also die Bedeutung der Kommunikation von Gerichten gegenüber dem Bürger ist in ganz vielen Staaten deutlich geworden mit der Rechtsstaatskrise, die wir im Grunde seit 2011, also seit Ungarn und dann wiederum seit dem Wahlsieg in Polen hatten, nicht? Und Richterinnen und Richter in Polen haben in einer Weise für den Rechtsstaat gekämpft, das ist wirklich ganz beeindruckend. Und die haben nämlich erkannt, dass es nicht reicht, irgendwie zu sagen, ja, wir sind wichtig, sondern dass man auf die Menschen zugehen muss. Die sind auf Rockfestivals gegangen, die gehen in Schulen, um damit den Kindern zu sprechen und dem zu zeigen, wie wichtig Rechts- und Rechtsstaat ist. Dass die Menschen unseren Urteilen folgen, ist nicht selbstverständlich, sondern wir müssen uns das Vertrauen der Menschen auch immer wieder neu erwerben.
Als Berthold Vogels Justizstudie 2020 veröffentlicht wurde, fand sie außerhalb der Justiz wenig Widerhall. Es gab weder publizistische Auseinandersetzungen damit in den Feuilletons noch Debatten in der Politik. Dabei befürchteten viele der befragten Richter genau das, wovor ihre Kollegen in Europa mit Werf warnen: einen Bedeutungsverlust des Rechtsstaates, der sich auch in Deutschland in einer Legitimationskrise befinde. Hinzu komme eine Repräsentationskrise. Öffentliche Institutionen hätten an Sichtbarkeit verloren. Das Wissen um ihre Funktion und Aufgaben gehe zurück. Und dann gibt es noch ein Personalproblem. 2030 werden 40% der Justizjuristen in den Ruhestand gehen. Viele Befragte beklagen, der Nachwuchs sei mehr auf seine persönlichen Belange und die viel zitierte Work-Life-Balance konzentriert. Und die Teilzeitarbeit, von der immer mehr junge Kollegen Gebrauch machten, erschwere die Identifikation mit dem Amt. 800 Kilometer entfernt von Frankfurt an der Oder und Cottbus hat das Amtsgericht Freiburg einen neuen, klimagerechten Neubau zwischen die denkmalgeschützten Fassaden der pittoresken Altstadt an der Dreisam gezwängt.
Er ist der Saal für Einzelstrafrichtersachen, also einer der Säle, die ich auch tatsächlich dann für meine Sitzung benutze, Montag oder Mittwoch bei mir.
Ignaz Stegmiller hatte schon ein halbes Berufsleben hinter sich, bevor er sich auf die Richterstelle am Amtsgericht Freiburg bewarb. Er studierte in Gießen, Berlin und Paris, machte in Bremen sein Referendariat, promovierte über den Internationalen Strafgerichtshof, arbeitete für eine NGO in Kambodscha, in Ruanda und als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Gießen.
Ich bin jetzt aber seit 4 Jahren fest am Amtsgericht Freiburg, also planmäßig, und mache ja eigentlich nur Strafsachen. Als ich fertig geworden bin mit dem Studium, war es noch fast unmöglich, nach Baden-Württemberg von auswärts reinzukommen, gerade mit Berliner oder Bremer Examen. Das hat sich in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt, würde ich sagen, etwas gewandelt. Und zwar ist tatsächlich der Mangel an Personal für Richter, Staatsanwälte oder überhaupt Juristen jetzt greifbar.
Seiner Meinung nach fördert der Personalmangel Flexibilität in der Justiz. Nicht nur was die Einsatzorte, sondern auch was die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Arbeitsgebieten angeht. Es gebe Bewerber, die aus der Anwaltschaft kommen, Bewerber, die vom Richteramt zur Staatsanwaltschaft wechselten oder an ein Fachgericht. Eine Flexibilität, die Ignaz Stegmiller persönlich viel bedeutet. Sein ganzes Berufsleben am gleichen Ort, auf der gleichen Richterstelle zu verbringen, das könne er sich nicht vorstellen.
Für mich war dann, sagen wir mal, der beste Kompromiss die Justiz, da ich zum einen wirklich Lust hatte, ins Richteramt zu gehen. Ich bin jetzt dort angekommen seit 4 Jahren, wo ich auch hin wollte. Und mit der Option, was hier auch sehr stark angeboten wird, dass man später auch in Sonderverwendung, so heißt das, gehen kann. Das heißt, wenn man dann noch einiges an Erfahrung gesammelt hat, könnte ich darüber dann nochmal versuchen, später ins Ausland wieder zu gehen.
Interessant hat die Stelle am städtischen Amtsgericht für ihn auch gemacht, dass er hier in Teilzeit arbeiten kann. Er wolle seine Rolle als junger Vater bewusst wahrnehmen, sich Zeit nehmen für seinen Sohn. Etwas, das ihm das kleine ländliche Amtsgericht in Titisee-Neustadt nicht bieten konnte, indem er seine Probezeit als Richter absolvierte. Eine dauerhafte Arbeit dort sei für ihn aber nicht nur deswegen nicht in Frage gekommen.
Ja, es wurde auch angepriesen als das höchste Gericht, aber das bezieht sich dann natürlich auf die Höhe dort oben im Schwarzwald. Es war eine super Erfahrung, also sehr, sehr nette Geschäftsstellen dort, die dort arbeiten, aber es gibt dort eben nur 2 Richterstellen. Das heißt, der ganze Austausch, den ich jetzt zum Beispiel hier in Freiburg habe, den gibt es dort einfach zwangsläufig nicht. Ja. Es gab dann eben nur einen Kollegen, mit dem ich mich natürlich auch ausgetauscht habe und wir hin und wieder zusammen essen waren oder uns auch so natürlich besprochen haben. Aber man ist dann doch sehr Einzelkämpfer auf den kleinen Gerichten.
Zurück in Brandenburg. Am Landgericht Frankfurt-Oder wird Richter Björn Jesse nach mehreren Verhandlungsterminen mit Zeugen und Gutachtern heute das Urteil im Messerraubprozess sprechen. Mit Beisitzern und Schöffen im Schlepptau passiert er die Journalisten, die auf dem Flur vor Saal 7 auf Einlass warten. Matthias Hausting, Justizreporter der Märkischen Oder-Zeitung, schreibt seit 20 Jahren über Gerichtsverfahren in der dünn besiedelten Region, in der Richterstellen noch schwieriger zu besetzen sind als im ländlichen Baden-Württemberg.
Brandenburg hat ja akute Probleme, Richterstellen auf dem flachen Land zu besetzen. Also je ferner das Amtsgericht von Berlin ist, Bad Liebenwerda, ganz schwierig, Senftenberg, da sind einfach Richterstellen nicht zu besetzen, weil die jungen Menschen sagen, also bei aller Liebe, ich ziehe dort nicht hin als Richterin oder als Richter.
Gerichtsreportagen seien bei der Märkischen Oder-Zeitung nach wie vor fester Bestandteil der Berichterstattung. Bei den Lesern sei das Interesse an der Justiz vorhanden, das bestätigen die Klickraten. Über die Auswahl der Themen und Verfahren entscheidet dabei aber neben der politischen Bedeutung eines Themas auch der Unterhaltungswert, die Neugierde, die dazu verleitet, einen Text hinter der Paywall zu lesen oder ein Online-Abo abzuschließen.
True Crime funktioniert im Fernsehen, funktioniert bei den Streaming-Anbietern, funktioniert als Podcast gut. Die Menschen sind nun mal so, ne? Und deshalb bekenne ich mich dazu. Ja, ich mache das auch, weil es gut geklickt wird, weil es gut gelesen wird. Deshalb, Clickbait hat für mich so immer so ein geschmäcklerisch, das wirkt so unseriös. So. Und das ist es nicht. Also das möchte ich ganz klar für mich sagen. Ansonsten, also klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend und ein bisschen zu wichtigtuerisch, aber ich sage es jetzt trotzdem mal so, auch ein bisschen der Justiz auf die Finger gucke. Also es ist schon wichtig, dass die Öffentlichkeit, auch die Presseöffentlichkeit bei den Verfahren dabei ist und verfolgt, wie da die Argumente ausgetauscht werden.
Morgen.
Yes, Sir. Habe ich sprechen nachher.
Natürlich ist die Atmosphäre an der Urteilsbegründung eine andere, wenn Fernsehen, Radio und Zeitung hinten drin sitzen und die Zeitung, das Radio, das Fernsehen, Internetjournalisten, die erreichen die Öffentlichkeit. Und so wie Journalistinnen und Journalisten nicht immer gut finden müssen, was wir als Gericht tun, muss ich als Zeitungsleserin, als Radiohörer, als Fernsehnutzer auch nicht immer gut finden, was die Journalistinnen und Journalisten machen. Das ist aber als Richter nicht meine Aufgabe, dazu eine Meinung zu haben.
Richter Björn Jesse war, als er von Berlin nach Frankfurt-Oder wechselte, Verhandlungen mit wesentlich mehr Presse gewohnt. Gleichwohl ist er auch hier in Ostbrandenburg, wo selten mehr als ein Journalist im Zuschauertrakt sitzt, mit seiner Schlagfertigkeit zu einer lokalen Bekanntheit geworden. Doch das sei alles andere als Absicht. Als Richter sei er nicht auf Wirkung aus.
Wenn ich ein Bühnenstück aufführe, dann bedenke ich die Wirkung mit. Die Aufgabe von Bühnenstück ist ja Wirkung. Das sieht so aus für manche Zuschauerinnen und Zuschauer, aber wir sind im Kern keine Bühnenveranstaltung, sondern die Öffentlichkeit ist da, weil das Gesetz zu Recht sagt, in der demokratisch verfassten Rechtsstaat soll die Bevölkerung sehen können, was die Gerichte so treiben. So, und was nicht dazu gehört, ist, dass wir eine Veranstaltung machen, um zu gefallen. Wir machen eben kein Theaterstück, wir machen auch keine Veranstaltung, um zu provozieren, sondern es findet im Saal statt, die Entscheidungsfindung. Und die findet im Saal statt und nicht primär für die Öffentlichkeit.
Gleichwohl wirbt er für mehr Öffentlichkeit, für mehr Besucher im Gerichtssaal. Björn Jesse ist überzeugt, dass sich die Haltung zur und das Interesse an der Justiz ändern würde, wenn mehr Menschen von der Möglichkeit Gebrauch machten, sich Prozesse anzuschauen.
Denn fast jede Stadt hat ein Gericht, ein Amtsgericht oder ein Landgericht. Die meisten, die schon einmal eine Gerichtsverhandlung besucht haben, egal in welcher Rolle, und wenn es als Zuschauer ist, einfach so ohne Eigeninteresse, die allermeisten nehmen die Erkenntnis mit, dass die Dinge häufig gar nicht so einfach sind, wie sie scheinen mögen.
Rechtsprechen allein genügt nicht mehr. Das neue Rollenverständnis von Richtern. Das war ein Feature von Merle Hilbk. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2026.